während einer Konferenz in Großbritannien über vergleichende Religionswissenschaften debattierten die Fachleute aus der ganzen Welt darüber, welches Glaubensprinzip wohl das Christentum so einzigartig macht. Verschiedene Glaubenssätze wurden kritisch geprüft. Was macht denn das Christentum so einzigartig? War es die Lehre von der Menschwerdung Christi? Nun, andere Religionen hatten auch Vorstellungen von Göttern, die in menschlicher Gestalt auftraten. Oder war es vielleicht die Lehre von der Auferstehung, die das Christentum auszeichnete? Es ist natürlich eine entscheidende Lehre, die unseren Glauben kennzeichnet, aber in anderen Religionen, so wurde auf dieser Konferenz behauptet, da gab es auch Auferstehungsberichte. Die Debatte ging also eine Zeit lang hin und her, bis C.S. Lewis, der bekannte englische Schriftsteller und Philosoph, den Raum betrat. Und als er fragte, welches Thema gerade diskutiert würde, und man ihm sagte, es ging darum, was das Christentum so sehr von den anderen Weltreligionen unterscheidet, da meinte Lewis ohne zu zögern, oh, das ist leicht zu beantworten. Es ist die Gnade. Nach einigem Hin und Her gaben ihm die Konferenzteilnehmer schließlich recht. Gnade. Was ist Gnade? Und Gnade bedeutet für verschiedene Leute ganz Verschiedenes. Als meine Kinder noch klein waren, da haben wir öfters diesen Spruch verwendet, wenn sie etwas verbockt haben, soll ich Gnade oder Recht ergehen lassen? Nun, ihr könnt euch denken, was ihre Antwort immer war. Gnade. Gnade bedeutet unverdiente Zuwendung, unverdienten Vorteil, jemanden, der das nicht verdient, eine Gunst zuteil werden zu lassen, ihm nicht das zu geben, was er verdient. Gnade ist das, was Gott uns unverdientermaßen schenkt. Und wir kommen heute zu einer Episode in der Davidsgeschichte, die diese Art der Gnade wunderbar herausstellt, auf den Leuchter stellt. Für unsere Gäste sei es erwähnt, wir sind schon hier seit Anfang des Jahres dabei, in den Predigten fortlaufend das Leben Davids uns anzuschauen, zu betrachten. Wir sind also mitten in dieser Predigtreihe und wir befinden uns gerade an einer Stelle von Davids Biografie, wo man sagen kann, dass er sich auf der Höhe seiner Macht befand. Er war da angekommen. Nach vielen Jahren der Unsicherheit und der Flucht in der Wildnis und der Gefahr vor Feinden ist David jetzt am Ziel angekommen. Er ist König nicht nur über Juda, sondern über ganz Israel. Und Jerusalem ist die neue Hauptstadt des Vereinten Königsreichs Israel, Juda zusammen. Das Symbol der Gegenwart Gottes, die Bundeslade, ist in die Stiftshütte gebracht worden. Seine Königsherrschaft wurde von Gott bestätigt und die Feinde sind besiegt und sie müssen sogar Tribut zahlen. Das heißt, die Staatsfinanzen sind geklärt. Beamte und Priester wurden eingesetzt. Also der ganze Staat funktionierte hervorragend. Und David ist dabei, sein Haus oder seine Dynastie zu festigen. Und wem der eines Tages seine Vergangenheit überdachte, vielleicht so in einer Selbstreflexion, wer weiß, Und darüber staunte, wie Gott seine Verheißungen in seinem Leben erfüllt hatte. Da fiel ihm plötzlich das Versprechen ein, dass er Saul, seinem Erzfeind, aber auch dessen Sohn Jonathan, seinem besten Freund, vor Jahren gegeben hatte. Und in 2. Samuel 9, Vers 1, da lesen wir, eines Tages fragte David, ist eigentlich von Sauls Familie noch jemand am Leben? Um Jonathans Willen möchte ich ihm Gnade erweisen. Nun, es war damals in der Antike gar nicht unüblich, wenn ein neuer König den Thron bestieg, dass er eben die vorhergehende Dynastie, die auf dem Thron war, eigentlich auslöschte. Einfach eben, um einen Aufstand, eine Revolte auszuschließen. Und ihr erinnert euch sicherlich noch, Jonathan, der Sohn Sauls, und David, die waren Best Friends, die waren gute Freunde. Und sie hatten sich in einer sehr schwierigen Zeit, als Saul hinter David her war, um ihn umzubringen, sie hatten einen Bund miteinander geschlossen. Und Jonathan hatte David damals gebeten, hey, wenn du einmal König sein wirst und du wirst es bestimmt, dann bitte verschone meine Familie. Lösch sie nicht aus, versprich mir das. Und auch Saul, seinem Erzfeind, hatte David, als er dessen Leben in der Höhle damals verschonte, auch dieses Versprechen gegeben, seine Nachkommen eben nicht auszurotten. Und versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Und David erinnert sich an dieses Versprechen. Und er will Jonathans Nachkommen Gnade erweisen. Es geht also in 2. Samuel 9 um Gnade. Es geht um den großen Gnadenerweis. Und jede Geschichte der Gnade im Alten Testament ist meiner Meinung nach immer auch ein Hinweis auf das Evangelium, auf die beste Botschaft der Welt. Gibt es eigentlich noch einen, der aus der Familie Sauls am Leben ist, will David wissen? Ja, es gibt noch einen. Er heißt Mephibosheth, der Sohn Jonathans. Wir lesen weiter in 2. Samuel 9, Vers 2. Saul hatte einen Gefolgsmann namens Ziba gehabt, der nun zu David gerufen wurde. Der König fragte ihn, bist du Ziba? Ja, ich bin dein Diener, antwortete er. Der König fragte ihn, ist denn keiner von Sauls Familie noch mehr am Leben? Ich möchte ihm die Gnade Gottes erweisen. Ziba erwiderte, es gibt noch einen Sohn Jonathans, der an beiden Füßen gelähmt ist. Wo ist er? Fragte der König. Er lebt im Haus von Machir ben Amiel in Lodabar, erwiderte Ziba. Und übrigens, Lodabar bedeutet wörtlich kein Weideland, ist vermutlich ein Dorf gewesen auf der Ostseite des Jordans, manche sagen ungefähr 16 Kilometer vom See Genezareth gelegen. Vers 5, da schickte der König Leute hin und ließ ihn holen. Mephibosheth, Jonathans Sohn, war also behindert. Und das schon seit dem 5. Lebensjahr. Können wir nachlesen in 2. Samuel 4. Warum war er behindert? Was war eigentlich passiert? Nun, als die Nachricht im Palast Sauls erreichte, dass König Saul und Prinz Jonathan gerade von den Philistern im Kampf auf dem Gebirge Gilboa bei Jezreel getötet worden waren, brach Panik aus in der Burg, im Palast, im Haus. Die grausamen Philister hatten Israel besiegt. Und was noch schlimmer war, hörte man, dass diese Guerillatruppe von David im Anmarsch sei. Es würde für keinen Gnade geben, der mit dem Namen Saul und Jonathan in irgendeiner Weise in Verbindung steht. Und weil sie das Schlimmste befürchteten, da rannten diese Diener in diesem Palast wirklich um ihr Leben. Und das Kindermädchen, das eben auf diesen Mephibosheth aufgepasst hat, die greift diesen Fünfjährigen, sie rennt los, sie stolpert, sie fällt hin. Und beim Sturz brach sich der Junge beide Fußknöchel. Er wurde mitgenommen, von den Hausangestellten nach Osten getragen und eben in diesem kleinen Dorf Lodabar in Sicherheit gebracht. Die Knochen wuchsen schlecht zusammen und Mephibosheth konnte nie mehr richtig laufen und wuchs abseits der Öffentlichkeit auf, lahm und behindert. Und diesen ersten Teil seiner Geschichte würde ich überschreiben, gnadenlos verloren. Das war doch dieser Mephibosheth. Mit 5 Jahren schon behindert. Lebend, inkognito, irgendwo im Nirgendwo in Lodabar. Was denkt ihr? Wie wächst man auf mit so einer Geschichte? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Mephibosheth mit verschiedenen Geschichten aufgewachsen ist, die alle in irgendeiner Form in ihm zu einem tiefen Gefühl beitrugen, Unrecht behandelt worden zu sein. Und bestimmt ist der Name Davids in all diesen Geschichten aufgetaucht als finsteres Monster, das für alles Schlimme eigentlich verantwortlich gemacht wurde. Wenn David nicht gewesen wäre, wäre der Unfall nicht geschehen und er wäre kein Krüppel. Wenn David nicht gewesen wäre, würden sie jetzt nicht in einer öden, armseligen Gegend wie Lodabar leben müssen. Mephibosheth wurde, seit er 5 Jahre alt war, dazu erzogen, den Grund für sein Unglück außerhalb seiner selbst zu suchen, jemanden zu finden, den er beschuldigen konnte. Und es würde mich nicht wundern, wenn er sich eigentlich immer als Opfer gesehen hat. Und David war die Ursache für sein Unglück. Mittlerweile ist Mephibosheth ungefähr 20 Jahre alt. Eines Tages kamen einige Fremde nach Lodabar. Sie suchten nach ihm, sie fanden ihn, sie sagten ihm, dass David ihn in Jerusalem sehen wolle. Die Aufforderung, vor David zu erscheinen, das kann nur Panik in dieser Mephibosheth hervorgerufen haben. Es war doch nur eines denkbar. David lässt einfach das Land durchkämmen, um alle Spuren von Sauls Nachkommen zu finden, einfach entschlossen, jede mögliche zukünftige Gefahr für sein Königreich auszulöschen. Mephibosheth wurde auf einen Esel gesetzt und nach Jerusalem geführt. Und als er zu David gebracht wurde, da bin ich mir sicher, er erwartete das Schlimmste, nämlich den Tod. Er erwartete das Schlimmste, weil er viele Jahre lang das Schlimmste eingetrichtert bekommen hatte. Was Mephibosheth eben nicht wusste, als er zu Davids Königshof gebracht wurde und was er sich in seinen kühnsten Träumen nicht vorzustellen gewagt hatte, war, dass er hier war, um Liebe zu empfangen. Was Mephibosheth nicht wusste, war, dass er vor einem völlig anderen König stand, als eben die Könige unterwegs waren in der Welt, in der er eben lebte. Und was Mephibosheth auch nicht wusste, war, dass vor vielen Jahren sein Vater Jonathan mit David einen Bund geschlossen hatte, der sie in aufrichtiger Liebe verband. Hören wir mal, wie die Szene in der Schrift beschrieben wird. 2. Samuel 9, Vers 6. Und so kam Mephibosheth ben Jonathan, der Sohn Jonathans, der Enkel Sauls, zu David und fiel vor ihm auf die Knie mit dem Gesicht auf den Boden. Mephibosheth, sagte David. Ja, ich bin dein Diener, erwiderte dieser. David nennt Mephibosheth bei seinem Namen. Und dieser Name, Mephibosheth, bedeutet wörtlich eigentlich kochende Unehre, kochende Schande. Und die Alttestamentler sind sich sicher, dass das ein Spitzname war, dass man ihm diesen Namen irgendwann mal gegeben hat. Er wird 7-mal in dieser Geschichte immer wieder genannt und kein einziges Mal klingt er herabwürdigend. Was bedeutet das? Und ich denke, Mephibosheth wird von David als Person gewürdigt. Er ist kein namensloser Verbannter. Er wird nicht als Opfer abgestempelt. Er hat einen Namen und David kennt ihn. Mephibosheth. Wenn irgendeine Schande oder Unehre mit diesem Namen über die Jahre verbunden worden war, dann wird diese Schmach nun dadurch weggewischt, dass David ihn in loyaler Liebe ausspricht. Mephibosheth. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Wir können nicht einfach so universal oder allgemein lieben, Geschwister. Wir können nicht über Kategorien lieben. Wir können nicht auf Befehl oder Anordnung lieben. Wir können nur eine Person lieben, die eine Vergangenheit und eine Gegenwart und eine Zukunft hat. Wir können nur mit Namen lieben. Mephibosheth. Hab keine Angst, sagt David zu ihm. Um deines Vaters Jonathans willen möchte ich dir Gnade erweisen. Und hier haben wir es wieder. Dieses grandiose hebräische Wort. Ihr wisst es schon, es ist mein Lieblingswort aus dem Alten Testament. Chesed. Knapp übersetzt als Gnade oder Liebe. Aber es ist ein sehr weit gefasstes Wort, dessen Fülle man eigentlich nicht mit einem einzigen Wort in unserer Sprache übersetzen kann. Es handelt sich hier um die sogenannte gnädige, treue, unerschütterliche, unerschöpfliche, besiegelte, bedingungslose Bundesliebe. Chesed wird in der biblischen Offenbarung oft verwendet, um Gottes Bundesliebe zu seinem Volk zu benennen. Chesed ist Gnade, die ihren tiefsten Grund in der Liebe Gottes hat und die Stabilität und Verlässlichkeit und unerschütterliche Hingabe und beständige Zuverlässigkeit aufweist. Chesed ist Liebe, die ohne Rücksicht auf sich ändernden Umstände oder Hormone oder Gefühlsschwankungen und persönlichen Vorteilen liebt. Es ist die Art von Liebe, von der es im Neuen Testament heißt, und ich glaube, dass wir sie dort Agape nennen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. diese Gnade, diese Liebe ist Evangelium. Wir Menschen können mit dieser Liebe nicht lieben, ohne dass Gottes Geist uns dazu befähigt. Aber das ist die Art von Liebe, mit der David Mephibosheth an jedem Tag liebte. Und David war erfüllt, er hatte den Heiligen Geist. Und das macht ihn eben auch zu einer alttestamentlichen Person, die sehr nahe eben diesen neuen Bund reflektiert. David sagte zu ihm, hab keine Angst. Um meines Vaters Jonathans willen möchte ich dir Chesed, Liebe und Gnade erweisen. Ich werde dir alle Ländereien deines Großvaters Saul zurückgeben. Und du darfst immer an meinem Tisch essen. Wow. Wie muss sich Mephibosheth in dem Augenblick gefühlt haben? Eigentlich hatte er einen Schwertstich im Genick erwartet. Und dann hört er diese unglaublichen Worte. Und Mephi, er kann nicht anders, als sich noch einmal hinzuwerfen. Und er sagt in Vers 8, was ist dein Diener schon, dass du dich mir so zuwendest? Ich bin doch nur ein toter Hund. Dann ließ der König Ziba den Gefolgsmann Sauls zu sich kommen und sagte zu ihm, alles was Saul und seiner Familie gehört hat, habe ich dem Enkel deines Knechtes zurückgegeben. Du wirst mit deinen Söhnen und Knechten das Land bearbeiten und die Ernte einbringen, damit der Enkel deines Knechts, deines Herrn, Entschuldigung, seinen Lebensunterhalt hat. Mephibosheth selbst wird immer an meinem Tisch essen. Ziba hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Da sagte Ziba zum König, dein Diener wird alles tun, was mein Herr der König ihm befiehlt. Mephibosheth wurde also an der Königstafel versorgt, wie einer der Königssöhne. Er hatte auch noch einen kleinen Sohn namens Micha. Und alle, die zum Haushalt Zibas gehörten, wurden zu Dienern Mephibosheths. Er wohnte in Jerusalem, denn er aß ständig an der Tafel des Königs und er war an beiden Füßen gelähmt. So also füllt David das Wort Gnade mit Inhalt, indem er Mephibosheth sozusagen den ganzen Besitz seines Großvaters zusammen mit Dienern, Mägden, Knechten, alles was man so braucht, um das zu bestellen, beerbt. Ziba, dieser Knecht, der bekommt die Aufgabe, die Landwirtschaft zu verwalten. Und Mephibosheth bekam eine Rundumversorgung. Er selber und sicherlich auch seine Frau, sein kleiner Sohn, sie durften beim König einziehen und wie Königssöhne dort an der Tafel essen. Das heißt also, zwischen den anderen Söhnen Davids lebte er Tag für Tag, wo er eigentlich gar nicht hingehörte. So sieht Liebe aus, die nicht nur auf ein Gefühl gründet, sie ist großzügig, verschwenderisch, nicht berechnend, schenkend. Ganz klar, diese Liebe, die war nicht nur so ein Postkartengruß. Sie hatte Substanz. Und Mephi kann es nicht fassen. Er kann nur noch sagen, was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin? Wer war er schon? Ein hilfloser Krüppel, ein unbedeutender Mensch, jemand, der solch eine Gnade nie verdient hat. Er war gnadenlos verloren und jetzt grenzenlos beschenkt. Und meine Lieben, es sollte uns nicht schwerfallen, uns selbst in diesem Bild wiederzufinden. Wir sind alle durch fremde Schuld gefallen und in die Stellung von Sündern versetzt. Von der Sünde wurden wir moralisch total verbogen, verdorben und gelähmt. Wir sind in uns selbst verkrümmt. Wie der Kirchenvater Augustin uns das sagte. Und wir wohnten in einem Land, das keine Weide hatte. Wir waren geistlich verhungert, aus eigener Kraft nicht fähig, vor unserem himmlischen König zu treten. Unwürdig, unrein, unpassend für Gott. Es war nichts an uns, was Gottes Liebe und Gnade hätten auf sich ziehen können. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir doch zugeben, unser altes Wesen, unsere alte Natur, unser selbstzentriertes altes Ich ist unverbesserlich sündig. Ohne Gottes Gnade sind wir gnadenlos verloren. Wir können gar nichts tun, was Gott irgendwie beeindrucken kann. Aber dann werden wir grenzenlos geliebt und beschenkt mit Gnade. Etwas, was wir toten Hunde nicht verdient haben. Als Jesus geboren wurde, und es ist nicht mehr lange bis Weihnachten, wir gehen also mit großen Schritten auf dieses zentrale Fest des Christentums zu, wo wir Jesu Geburt feiern. Als er geboren wurde, was sangen die Engel? Und davor, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Retter geboren. Welche Hoffnung hätten wir ohne diesen Rettergott? Hast du dir schon da Gedanken gemacht? Zu dir und mir kam dieser Jesus, der Sohn Gottes, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Um tote Hunde aufzusammeln. Jesus Christus ist Mensch geworden und in diese Welt gekommen, um Sünder zu retten. Mir ist das enorm wichtig, weil ich weiß, dass ich einer bin. Und wenn wir erkennen können, wer er ist, und wenn wir ihm unser Leben schenken, dann verändern wir uns. Und diese Freudenstrahlen, die Mephibosheth in seinem Gesicht damals hatte, die machen sich auch in unserem Leben breit. Angst wird durch Freude abgelöst. Gottes Ferne durch seine Gegenwart. In unserer Hilflosigkeit tritt der Herr ein. Und er macht uns zu Söhnen und Töchtern Gottes. So wie dieser Mephibosheth auch ein Königssohn geworden ist und in der Gegenwart des Königs leben durfte. Und er verspricht, dass er sich immer um unsere Belange kümmern wird. Er gibt uns ein himmlisches Erbe. Und auch wir müssen uns genau wie Mephibosheth hinwerfen und sagen, was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin. Trotz meiner Fehler darf ich zu dir gehören. Wer bin ich, dass ich diese Gnade verdienen kann? Ich bin doch nicht besser als andere. Ich habe Gottes Gnade nicht verdient. Aber du hast mich gesucht und du hast mich gefunden. Und wenn wir genau hinschauen, erkennen wir, es geht ja hier in erster Reihe gar nicht um uns, sondern es geht um ihn. Es geht um seine Ehre, es geht um seine Verherrlichung. Um Jesu Willen hat Gott mich grenzenlos geliebt und mich in seinen Gnadenbund aufgenommen. Um Jonathans Willen hat Mephibosheth diese Gnade erfahren. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Güte. Diese Wahrheit des Evangeliums, dass wir ohne Christus gnadenlos verloren sind und in ihm und durch ihn grenzenlos geliebt. Das feiern wir nachher. Genau das feiern wir, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen. Wir kommen an den Tisch unseres Königs, unseres Erretters und wir beten ihn an für das, wer er ist und wir preisen ihn für seine Liebe und seine Gnade, die er uns durch das grandiose Erlösungswerk am Kreuz geschenkt hat. Er hat uns in die Familie des himmlischen Königs hinein adoptiert. Wir sind sein. Nun gibt es noch eine andere Episode, wo dieser Mephibosheth in der Davidsgeschichte vorkommt. Die Geschichte spielt einige Jahre später während des Aufstands Absalons gegen David. Wir werden in ein paar Wochen sicherlich noch von dieser Geschichte hören, von dem Aufstand meine ich jetzt. Aber in dieser Geschichte, wo jetzt Mephi wieder erwähnt wird, erfahren wir einiges von Ziba. Also sie wird im Grunde von Ziba erzählt, von diesem Diener, der für die Versorgung von Mephibosheth verantwortlich war. Und seine Geschichte ist eigentlich eine Anklage des Verrats. Wir finden sie in 2. Samuel 16. David ist also auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom, der den Thron an sich reißen will. Die Situation ist sehr gefährlich, sehr prekär. Und David muss Jerusalem verlassen und er flieht Richtung Osten. Und da begegnet ihm Mephibosheths Diener Ziba, der auf seinen Eseln Lebensmittel für David bringt und sich David auf der Flucht aus Jerusalem anschließt. Und David fragt diesen Ziba, ja, wo gehst du hin und wo ist eigentlich Mephibosheth? Wo ist er geblieben? Ist doch deine Verantwortung, auf Mephibosheth zu sorgen. Daraufhin antwortet Ziba, nun, er ist in Jerusalem zurückgeblieben. Weil er sicher hofft, inmitten dieser Revolte von Absalom, inmitten dieser verrückten Situation, dieser Anarchie, die gerade herrscht, vielleicht den alten Thron seines Großvaters Sauls wieder zurückzuerlangen. So nach dem Motto, wenn zwei sich streiten, gewinnt vielleicht der Dritte. Der hat dich verraten, David. Doch ich bin auf deiner Seite. Ich gehe mit dir durch dick und dünn. Und daraufhin sagt David, oh, wenn das so ist, dann entziehe ich mir für Boschet diese großzügige Pension, die ich ihm einmal zugesagt habe, und überschreibe dir alles, Ziba, denn du bist ja mein treuer Nachfolger. Wir lesen das und denken, oh lieber Mephibosheth, ist das wirklich deine Antwort auf Davids großzügige, grenzenlose, loyale Liebe und Gnade? David hat dich als seinen Sohn in seine Familie aufgenommen und du verrätst ihn jetzt? In dieser schwierigen und angespannten Situation, in dem sein Königreich plötzlich unsicher ist und wackelt, in dem du dir selber erhoffst, vielleicht doch noch König zu werden. Einige Kapitel später, in 2. Samuel 19, die Verse 24 bis 30, wir haben nicht die Zeit, diese Abschnitte alle zu lesen. Lest sie zu Hause nach. Da begegnet uns Mephibosheth noch einmal. Inzwischen ist Absalons Revolte beendet. Davids rebellischer Sohn Absalom wurde in diesem Kampf, es kam ja da zu einem Krieg, eine Art Bürgerkrieg, er wurde getötet. Und David kehrt traurig und auch siegreich natürlich nach Jerusalem zurück, er wird gefeiert und hört dann Mephibosheths Version der Geschichte. Sie ist eine Erklärung loyaler Liebe. Der erzählt ihm, dass er sich schon bereit gemacht hatte, David in jener Nacht, als alles sich wendete und alles so verrückt war, auf seiner Flucht nach Jerusalem zu begleiten, aber dass Ziba ihn betrogen habe. Indem er ihn ohne Reittier, das er ja brauchte, er konnte ja nicht selber auf dieses Reittier steigen, er war ja behindert, er ließ ihn ohne Reittier einfach zurück. Und wir lesen den Abschnitt und Mephiboschets Aussehen, es scheint also seine Version der Geschichte, dass die untermauert wird durch sein Aussehen, denn Mephiboschet erscheint wirklich während dieser Zeit von Davids Abwesenheit in Trauer gewesen zu sein. Sein Bart ist ganz zottig und seine Kleider sehen aus, als hätte er wirklich darin geschlafen. Also ziemlich ungepflegt sah er aus. Er sieht nicht so aus, als ob er die letzten Tage eben damit verbracht hätte, jetzt irgendwann mal zum König zu werden. Aber wer sagt jetzt die Wahrheit? Ziba oder Mephi? Nun, ich muss ehrlich zugeben, wenn ich die Geschichte so lese, dann bin ich eher auf Mephis Seite. Aber der Erzähler erhält absichtlich ein Urteil zurück. Der Text ergibt uns keine eindeutige Sicherheit. Und es scheint, als würde der Geist Gottes, der diese Worte inspiriert hat, uns diese Unsicherheit spüren lassen wollen, in der David jetzt ein Urteil finden muss. David hatte ja Zibas Anschuldigungen eigentlich sofort geglaubt. Und als er jetzt Mephiboschets Version hört, da kennt er, dass nicht beide Geschichten eigentlich wahr sein können. Aber dann wird, meiner Meinung nach, durch Davids Verhalten noch einmal der Fokus auf diese vergebungsbereite, beständige, grenzenlose Hesed-Liebe und Gnade gesetzt. Denn David, er veranstaltet kein Kreuzverhör. Die Zeugen werden hier nicht in den Kreuzstand geholt. Er nimmt beide Männer in seine Stadt und in sein Haus auf. Sie müssen sich letztlich ihr Erbe dann teilen. Und das ist auch noch eine schöne Szene, wo Mephibosheth auch sagt, ach, der kann das ganze Erbe haben. Hauptsache, ich bin wieder bei meinem König und ich darf an seiner Tafel essen. Aber der Text macht klar, Davids Liebe ist groß genug, stark genug, weit genug, um selbst mit Untreue und Lügen oder auch Heuchelei umgehen zu können. Und das ist meiner Meinung nach eben das Besondere hier an Davids Verhalten. Auch wieder ein Schattenbild auf das Evangelium. Und ich glaube, dass diese Mehrdeutigkeit oder diese Spannung, ich spüre sie regelrecht, wenn ich den Text lese, in dieser Episode einfach gewollt ist. Denn wir dürfen nicht annehmen, dass es eine Garantie dafür gibt, dass ein großzügiger Akt der Liebe immer und dauernd durch treue Dankbarkeit belohnt wird. Liebe wird nicht in jedem Fall erwidert. Und jetzt denken wir mal an unser Leben. Wie oft haben auch wir schon in unserer Nachfolge Jesus gegenüber, unserem König gegenüber, treulos gehandelt? Waren nicht eindeutig auf der Seite unseres Königs? Haben uns von der Sünde kompromittieren und verführen lassen? Doch blieb seine Liebe und Gnade uns gegenüber bestehen, Auch wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Das ist Chesed-Gnade. Sie vergibt, sie ist beständig, ausdauernd. Und sie zieht sich nicht von uns zurück, wenn wir es einmal verbockt haben. Und sie wird uns bewahren, sie wird uns verändern und sie wird uns ans Ziel bringen, wenn wir Königskinder sind. Gnade heißt, es gibt nichts, was ich tun kann, damit Gott mich mehr liebt und nichts, was ich tun kann, damit Gott mich weniger liebt. Das bedeutet, auch wenn ich das Gegenteil verdient habe, bin ich eingeladen, meinen Platz am Tisch in Gottes Familie einzunehmen. So klingt Philipp Jensis Definition von Gnade, die mir sehr gut gefällt und die gerade auch von dieser Geschichte David und Mephibosheth so schön bestätigt wird. Denn David entschied sich, einen nicht sehr vielversprechenden Fremden zu lieben und diese Liebe durchzuhalten, was auch immer geschieht. Diese Gnade macht das Evangelium aus. Und deshalb, C.S. Lewis hatte definitiv recht, als er damals auf dieser Konferenz über vergleichende Religionswissenschaften sagte, es ist die Gnade, die das Christentum so sehr von den anderen Weltreligionen unterscheidet. Es ist die Gnade des neuen Bundes. Und sie geht weit darüber hinaus, was hier eine Religion anbietet. Weil fast jede Religion hat Gerechtigkeit als Grundlage. Der Mensch bekommt, was er verdient. Aber allein das Christentum, es leitet das volle Konzept der Gnade ein. Gott beschenkt uns mit dem, was wir nie verdient haben und nie verdienen können. Denn aus seiner Fülle haben wir alles empfangen. Und zwar Gnade um Gnade. Lass uns diese Gnade Gottes feiern. Ich hoffe, sie ist für uns alle immer noch ein atemberaubendes Wunder. Und wir dürfen auch jetzt zu ihm kommen, wie wir sind. Er hat gesagt, dass jeder kommen darf. Wir müssen ihm nicht erst beweisen, dass wir besser werden können, was uns besser macht vor ihm. Das hat er schon längst am Kreuz getan. Lass uns also noch einige stillen Momente einfach in der stillen Anbetung verharren und preisen wir unseren König, dass er uns gesucht und gefunden hat und uns zu Königskindern gemacht hat. Wir waren gnadenlos verloren und wir sind jetzt grenzenlos geliebt. Lass uns in der Stille anbeten.